Ich habe auch schon immer gern geschrieben, wobei Schreiben eigentlich nicht stimmt. Ich habe gern schön geschrieben. Also wir hatten in der Schule, damals gab es noch Schönschreiben, da hatten wir so ein Schönschriftheft und dann mussten wir einfach uns Mühe geben, schön diese Schreibschrift zu machen. Und das hat mir Spaß gemacht, alles andere Schreiben nicht so. Also es ging schon früh offensichtlich um diese Ästhetik beim Schreiben. Ja, und ich glaube, Graffiti ist einfach der nächste Schritt, noch schöner zu schreiben. Und ich meine, hinzu kommt halt noch der Aspekt, dass es einfach keine vorgesetzten Buchstaben sind, sondern man kann halt machen, was man will. Also es sind halt Fantasiebuchstaben oder man erfindet neue Buchstaben, neue Formen, Farbkombinationen. Ja.
Und Kalligrafie, lässt sich das auch auf die Wände übertragen dann? Oder ist das eher so dann aus dem
Papier? Ja, also ich mal den Stil dann quasi auf die Wand. Ja. Da gibt es auch schon mittlerweile einen eigenen Begriff, das nennt sich dann Kalligraffiti, weil es eben die Mischung aus diesen zwei Sachen ist. Also ich habe auch teilweise schon nur mit dem Pinsel auf die Wand gemalt, also dann irgendwie einfarbig grundiert und dann nur mit dem Pinsel Buchstaben gemalt. Der größte Unterschied von der Sprühdose zu allem anderen ist, dass man keinen Kontakt zum Untergrund hat. Also im Endeffekt fuchtelt man ja nur in der Luft rum. Und mit einem Stift hat man immer Kontakt zum Papier oder zu was auch immer.
Wird auch immer noch so viel Aufhebens gemacht um den richtigen Sprühkopf?
Ja, ich glaube, das gibt es schon immer. Wobei, also ich habe das auch, man kennt es so, wenn man mit irgendwas anfängt, jetzt auch im Internet sieht man das ja viel, wenn man Leuten zuguckt, die Kunst machen, sei es irgendwelche Instagram-Videos oder auf YouTube oder so, dann fragt man sich, wow, sieht das geil aus, welchen Stift hat der da benutzt? Aber ich bin halt irgendwann auf den Trichter gekommen, dass es tatsächlich ganz wenig mit dem Arbeitsmaterial zu tun hat. Natürlich vereinfacht es oft Dinge, aber wenn man es kann, dann kann man es und wenn nicht, dann nicht. Und da hilft dann auch der richtige Sprühaufsatz nicht, um das besser zu machen. Ja.
Also dann tut es auch eine handelsübliche Dose.
Genau, und damit kann man auch ein geiles Bild malen. Ja. Ja. Also wie gesagt, man kann jemand, der das richtig gut kann, kann es auch mit schlechtem Material gut machen.
Was muss man sonst noch alles beachten, wenn man anfängt zu sprühen? Also außer jetzt durchschütteln und...
Also konsequenterweise muss ich als erstes sagen, man muss auf die Schutzausrüstung achten. Sollte man. Ich bin da selber ein bisschen nachlässig und habe aber das Thema tatsächlich auch in letzter Zeit öfter im Kopf gehabt. Mit Maske, Handschuhe sind eigentlich auch ganz wichtig. Ja, weil also... Da ich das beruflich mache immer wieder, auch über längeren Zeitraum und dann in meiner Freizeit auch noch, merkt man das schon teilweise. Also es ist definitiv gesundheitsschädlich, den ganzen Tag Lack zu atmen.
Was musst du mit dem Untergrund machen? Worauf kommt es da dann nochmal an?
Naja, also wenn ich meine Freizeit male, dann mache ich das immer hier in den Hall of Fames, nennt man das. Also Plätze, wo man legal malen kann. Und da muss ich meistens erstmal grundieren, weil es halt schon ein Bild drauf ist und ich will frisch starten und quasi einen leeren Hintergrund haben.
Also grundieren heißt, mit was machst du das?
Also man kann irgendeine Farbe nehmen, ist im Endeffekt egal. Wenn es nicht lang heben soll, kann man auch Innenraumfarbe nehmen, aber ansonsten streng genommen Fassadenfarbe würde lang halten, aber dort ist es egal, wird eh gleich wieder übermalt. Und dann halt mit der Rolle ganz normal streichen im Endeffekt.
Ja, wie ist denn da der Kodex dann auch so mit, oder wie geht's dir dabei? Du übermalst ein anderes Bild und weißt aber auch, deins ist nicht lang da.
Also mir persönlich macht es mittlerweile nichts mehr. Gab mal eine Zeit, also streng genommen gibt es eine Regel, so eine ungeschriebene, die besagt, man malt nur dann drüber, wenn man was Hochwertigeres drüber malt oder was Gleichwertiges. Aber da scheiden sich dann schon wieder die Geister, was ist jetzt toll und was nicht. Und ja, und ich habe das Gefühl, in Tübingen an sich ist das eh nicht so beachtet. Aber wie gesagt, ich hänge nicht an meinen Bildern. So, ich könnte es auch rein theoretisch, nachdem ich es gemalt habe, direkt wieder überstreichen. Also ich mache mir ein Foto, das ist mir tatsächlich wichtig, dass ich ein Foto davon habe. Halt fürs Archiv. Aber danach ist so der Weg ist das Ziel quasi.
Und wo sind die Hall of Fames in Tübingen?
Ja, die gibt es am Westbahnhof, beim Bauhof quasi, die Rückwand zu den Gleisen hin. Da gehe ich am liebsten hin, weil es halt ein bisschen außerhalb von der Stadt ist und es ist auch ein bisschen grün außenrum wenigstens. Dann gibt es unter der Blauen Brücke mittlerweile neu eine Wand. Da gehe ich nicht so gern hin. Die Wand ist zwar die beste, weil sie ein großes Format hat und relativ frisch ist, keine Löcher hat und so. Aber da ist es meiner Meinung nach ziemlich laut und unentspannt. Und da fahren die Züge immer vorbei und Autos und oben fahren die Autos. Und ja. Ich bin lieber ein bisschen im ruhigeren.
Also Westbahnhof, Blaue Brücke und das war's dann schon,
oder? Nee, dann gibt es an der Pauline am Jugendhaus, kann man legal malen. Dann gibt es im Franzviertel am Jugendhaus Mixed Up, gibt es legale Wände. Dann gibt es, glaube ich, neu an diesem, da ist auch so ein Jugendtreff beim Bahnhof, beim Hauptbahnhof, ein bisschen die Straße runter Richtung Freibad. Da sind anscheinend jetzt auch irgendwelche Platten, wo man malen kann, die habe ich noch gar nicht gesehen. Und dann gibt es im Egeria-Viertel anscheinend auch mittlerweile eine neue Wand, die ich auch noch nicht gesehen habe.
Hast du das Gefühl, das reicht? Es ist ja immer wieder so eine Diskussion, auch mehr legale Flächen, dann hört das Illegale auf. Gibt es da einen Zusammenhang?
Also ich finde, es kann nie genug sein. Also es ist auch immer, manchmal ist es ein bisschen langweilig, immer an den gleichen Stellen zu malen. So, von daher, ich würde mir da auch mehr Abwechslung wünschen. Da hätte ich gar nichts dagegen. Aber ich würde mal sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also illegales Graffiti und legales Graffiti sind zwei verschiedene Dinge.
Ja. Es gibt ja in Tübingen, wenn wir jetzt gerade auch nochmal dabei sind, auch die Unterführung im Äpplehaus oder der Tunnel am Haagtor, die ja so ein bisschen umkämpft sind, sage ich jetzt mal. Ja. OB Palmer hat es ja so mehr oder weniger als Masterplan auch ausgerufen, da immer wieder die Kerchertrupps da hinzuschicken. Wie siehst du das als quasi Profi? Ja, diesen fast schon ja, nicht enden wollenden Konflikt.
Also ich verstehe die Vorgehensweise absolut gar nicht. Mal ganz darauf bezogen, dass das, glaube ich, einfach einen Haufen Geld kostet. Also jetzt wurde es erst wieder geputzt, beide Tunnel. Ich kriege das mit, weil ich viel mit dem Fahrrad unterwegs bin und da regelmäßig durchfahre. Und das dauert keine zwei Tage. Und das, was reingemalt wird, wird immer, sagen wir mal, minimalistischer. Ja. Manchmal ist es einfach nur ein Strich von Anfang bis Ende. Und ob das jetzt wert ist, da, also ich habe da auch schon Zahlen gehört, keine Ahnung, inwiefern die stimmen, aber es kostet mehrere tausend Euro, jede Reinigung, offensichtlich.
Was hast du für eine Meinung dazu, wenn es jetzt, was weiß ich, historische Gebäude in der Altstadt oder so, wenn da drauf getaggt wird oder gesprüht?
Also ich sage, muss jeder selber wissen, aber ich finde es an, also da ist für mich eine Grenze quasi. Also gerade historische Gemäuer oder ja, weiß ich, Jahrhunderte alte Steinmauern oder so, das muss nicht sein, aber das ist nur meine Meinung. Ja. Da finde ich es auch nicht so, das finde ich nicht cool.
Wie siehst du deine Rolle da, auch als eher jetzt schon gestandener Maler, auch zwischen den Stühlen manchmal ein wenig, oder?
Ja, also ich liebe illegales Graffiti tatsächlich. Ich gucke mir das total gern an und ich weiß das auch, ich bewundere das teilweise. Also ich schaue es mir halt, in Tübingen gibt es jetzt gar nicht so viel, andere würden mir da widersprechen. Aber ich sehe es halt mittlerweile viel im Internet tatsächlich und es gibt einfach unglaubliche Künstler, die an unglaublichen Orten unglaubliche Sachen machen. Und das weiß ich, also da steckt ja auch einen riesen Aufwand dahinter, irgendwie nachts irgendeine Aktion zu planen und das durchzuziehen und da sein Geld reinzubuttern und das Risiko einzugehen, erwischt zu werden und hohe Geldstrafen zahlen zu müssen.
Wie bist du dazu gekommen, das auch kommerziell zu machen? Quasi als Beruf inzwischen, ja?
Ja, also ich bin Selbstständiger damit und gelernt habe ich Jugend- und Heimerzieher. Und aber eigentlich wollte ich schon immer Künstler sein. Das ist schon ein Stück weit meine Leidenschaft. Und ich habe vor 9 Jahren eine MS-Diagnose gekriegt und war dann auch erstmal krank eine Weile. Und das war so ein bisschen ein Arschtritt und da habe ich mich in der Hinsicht dazu entschieden, das zu machen, was ich machen will oder eigentlich schon immer wollte. Es hat mir so tatsächlich ein bisschen die Motivation gegeben, den Schritt zu gehen.
Die Stadtwerke Tübingen gehören zu deinen Auftraggebern. Da bist du relativ sichtbar, auch im Stadtbild mit diesen Versorgungskästen von denen.
Ja.
Wie kam es dazu? Wie hast du mit denen?
Ich glaube, das erste Mal lief das über das Jugendhaus Pauline. Ich glaube, da haben die angefragt, weil der Dirk, der dort arbeitet, der hat eben Kontakte, der ist auch Hip-Hop begeistert. Ich kenne auch ein paar Leute, die halt Graffiti malen, und ich glaube, den haben die angefragt damals nach Kontakten, weil die das geplant hatten, sowas malen zu lassen. Und der hat dann ein paar Kontakte weitergegeben, die haben sich dann gemeldet, wollten ein paar Arbeiten sehen, und dann ist eben zu den Aufträgen gekommen.
Ja, wie auch die Graffiti- oder Street-Art-Szene hat auch Einzug gehalten in den Kunstbereich und lässt Banksy-Bilder werden zu Höchstpreisen verhökert. Ja, ja. Auftragsarbeiten, all das ist ja zweischneidig,
genau.
Und es gibt Kritik. Wie stehst du da auch zwischendrin, wo du beide Seiten verstehen kannst? Ist ja ein bisschen schizophren manchmal. Ja,
ja, ist schon. Also im Endeffekt ist ja auch eine Kommerzialisierung von Kunst. So, das ist mir durchaus bewusst. Und ich bin der Meinung, sobald Geld fließt oder irgendeine Erwartung dran geknüpft ist, geht immer die Kunst auch ein bisschen flöten. Also ich glaube, desto freier man da sein kann oder desto uneingeschränkter man arbeiten kann, desto mehr Kunst ist das. Deswegen habe ich auch gesagt, dass ich mich da mehr als Dienstleister sehe und nicht jetzt als Künstler. Also es gibt sicher auch Leute, die können machen, was sie wollen und werden dafür bezahlt. Ja, aber im Endeffekt kann ich das, was ich am liebsten tue, den ganzen Tag machen und kriege Geld dafür und kann davon leben. Ja, wie gesagt, es hat seine zwei Seiten. Aber ein Stück weit hängen wir alle ein bisschen im System, egal welchen Job wir machen. Also es gibt natürlich Jobs, die sind auf jeden Fall sinnvoller als andere. Aber wir brauchen alle Geld leider und müssen alle einkaufen gehen und Miete zahlen, teure in Tübingen. Und ja.